Ich habe Oliver heute Morgen noch gefragt, ob es wirklich so ist, dass die Regionaltreffen noch hier in Männedorf stattfinden. Denn ich war vor 5 Jahren mal an einem und also nicht das erste Mal hier in Männedorf in der Kirche. Und als ich das erfahren habe, dass es tatsächlich so ist und war, habe ich mich sehr gefreut, denn wenn ich so zurückschaue, ist in den 5 Jahren sehr viel passiert. Ja, Oliver kann es bestätigen. Er hat mich durch diese Zeit sehr gut begleitet, immer wieder mal motiviert in dem ganzen Prozess der Ausbildung zum Pastor und auch in meinem Studium. Und was mich sonst auch noch motiviert hat im Studium, waren andere Menschen. Meine Mitstudenten hatten eine riesige Altersspanne, also von 20 Jahren, ich glaube, der Jüngste war tatsächlich 18, bis zu der ältesten Person mit 60, war alles dabei, Frauen, Männer, und wir waren da und haben oftmals ausgetauscht, wo sind unsere Lebensherausforderungen, Herausforderungen in der Gemeinde, bei mir war es die Teenagerarbeit, und wir haben einander geholfen. Aber wir haben auch unsere theologischen Fragen miteinander diskutiert. Viele von uns hatten in dieser Zeit das zweite, dritte Mal die Bibel gelesen, dementsprechend ganz, ganz viele Fragen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und solche Diskussionen konnten sich bis abends 9 Uhr, 10 Uhr ziehen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mit Ihnen über Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sprechen müsste, dass wir sehr lange darüber sprechen könnten. Und so toll habe ich das Thema von dir, Oliver, zugeteilt bekommen und darf mit euch über Ich bin das Brot, das Leben schenkt, sprechen. Doch wie kommt Jesus dazu, dass er sagt, ich bin der, der das Brot isst, was Leben schenkt? Wie kommt er zu dieser Aussage? Und für das müssen wir mal ein bisschen zurückspulen. Die ganze Geschichte beginnt ein bisschen früher, und zwar bereits einem Tag, bevor er diesen Ausspruch machte. Dort war er ein Lehrer. Er lehrte die Menschen, die zu ihm kamen, über das Reich Gottes. Aber er lehrte sie nicht nur, sondern er heilte auch ganz viele kranke Menschen. Viele, die zu ihm kamen, wurden gesund. Und so kam es, dass bald auch 5000 Männer und ganz viele Frauen und Kinder bei ihm waren bis spät abends. Da kamen die Jünger zu Jesus und sagten, ja, schicke sie doch weg zu ihren Dörfern, dass sie etwas essen können. Aber Jesus sagte, nein, nein, ich will ihnen zu essen geben. Sie sollen doch Platz nehmen. Und tatsächlich, aus nur 5 Broten und 2 Fischen hat er diese, ja, wie viele waren es? 10.000, 15.000 Menschen versorgt. Was für ein riesiges Wunder. Aber es war nicht das erste Mal in der Geschichte, dass Essen vermehrt wurde. Auch im Alten Testament gibt es eine Geschichte, und zwar bei Elisa, wo 100 Menschen mit 20 Broten versorgt wurden. Und sie wurden satt und es blieb Brot übrig. Der Diener Gehasi zweifelte damals daran, dass dies funktionieren würde. Doch Elisa erwiderte, der Herr spricht, man wird essen und übrig lassen. Was Jesus bei der Speisung der 5000 tat, ist, er gab ihnen zu essen und er befahl, ja, sammelt wieder ein. Und es wurden 12 Körbe mit Brot und Fischen eingesammelt, welches übrig blieb. Also der Herr spricht, man wird essen und übrig lassen. Und nachdem er die Menschen gespiesen hatte, sie waren wieder satt, ging er weg und über Nacht über den See mit den Jüngern. Auch dort ist noch ein riesiges Wunder passiert, aber auf dies gehe ich nicht ein, weil sonst würde alles ein bisschen lang gehen. Aber die Menschen am nächsten Morgen sahen, ah, Jesus, der ist nicht mehr da. Wir sehen ihn nirgends in der Gegend. Und sie hörten, der wird wohl am anderen Uferende sein, über dem See. Also machten sich diese vielen Menschen auf über den See und suchten Jesus. Und als sie Jesus fanden, sagten sie: Lehrer, wann bist du hierher gekommen? Und jetzt beginnt die ganze Geschichte. Jesus antwortete ihnen: Ich versichere euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, den Vater, als seinen Gesandten bestätigt. Jesus sagt dieser Menschenmenge und wirft ihnen vor, dass sie die Bedeutung dieses Wunders nicht verstanden haben. Vielleicht das Äußerliche, aber die tiefe geistliche Bedeutung dahinter war den Juden damals nicht klar. Und zwar, dass der Menschensohn dem Mensch die wirkliche Nahrung gibt, die er braucht. Die Nahrung, die eben zum ewigen Leben führt. Im Rest des Kapitels 6 vom Johannes ist eine riesenlange Diskussion zwischen Juden und Jesus, eben um diese Aussage, dass Jesus dieses Brot ist, das Leben schenkt. Mehrmals wechselt der Ball hin und her und wir sehen, wie geduldig Jesus den Juden erzählte, wie das Ganze funktioniert und was die tiefe geistliche Bedeutung hinter dem Wunder ist, was einen Tag zuvor passiert ist. Wir lesen weiter. Die Volksmenge fragt Jesus: Was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortet: Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt an dem glauben, den er gesandt hat. Das Volk will also wissen, ja, wie komme ich denn zu dem wirklichen Brot, um das ich mich bemühen soll? Was kann ich dafür tun? Und Jesus sagt ganz klar, und das kann man hier schon vorwegnehmen, es gibt nichts, was der Mensch tun kann, außer Jesus zu vertrauen. Er sagt, Gott verlangt nur eins, und zwar, dass wir an den glauben, den er gesandt hat, Jesus Christus. Also sagten die Juden: Gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung, lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir dir glauben. Unsere Vorfahren aßen das Manna in der Wüste. In den Heiligen Schriften heißt es von Mose, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Also die Juden begriffen, dass Jesus anscheinend über sich sprach, deshalb wollten sie einen Beweis. Und bevor ich auf die Geschichte bei Mose eingehen will, will ich noch auf diese Beweise eingehen. Und zwar erlebe ich es auch heutzutage noch, dass viele immer mehr Beweise wollen. Ich war im Auffahrtslager mit Teenager und dort waren wir beim Essen. Ich weiß nicht mehr genau, um was es danach ging, aber die zwei Teenager, die dort saßen, wollten eine Wette machen. Vielleicht war es irgendetwas wie, wer kann mehr Salatsauce trinken oder was ihnen alles in den Kopf kam. Aber ich weiß noch, es ging um einen Franken. Und anstatt die Wette abzuschließen, wollte der eine Teenager nicht mal mit dem vollständigen Satz Beweis. Er wollte diesen einen Franken sehen. Er glaubte ihm nicht, dass er einen Franken hat. Naja, es ging zwar nur um einen Franken, aber ich fand es ziemlich lustig, weil es das Denken von uns widerspiegelt. Wir wollen Beweise haben. Wenn ich mit meinen Freunden spreche über den Glauben, sagen sie, ja, ich glaube an die Wissenschaft, weil das sind Fakten, das ist bewiesen. Und was wissenschaftlich belegt ist, ja, dem wollen wir Vertrauen schenken. Und genauso den Juden damals, sie wollten Beweise haben, ein eindeutiges Zeichen, dass Jesus wirklich der Gesandte Gottes ist. Naja, auch meine Freunde haben diese Aussage schon gemacht. und gesagt, ja, wir wollen einen Beweis haben, dass es Gott gibt, dann will ich an ihn glauben. Und ich finde diese Aussage nicht sehr sinnvoll, als wäre für Gott so wichtig, dass Raphael Schum an ihn glaubt, dass ich, weil ich so ein guter Mensch bin oder was auch immer, dass es Gott schon fast eine Belohnung für Gott wäre, wenn ich an ihn glaube und deshalb er sich mir beweisen muss. Ja, wie gesagt, ich halte es für Blödsinn. Und genauso die Juden, sie wollten Beweise haben. Und zwar ein Beweis, welcher damals bei Mose war. Brot aus dem Himmel wollten sie essen. Was ist damit gemeint? Als die Israeliten aus der Sklaverei von Ägypten zogen und Richtung Kanaan wollten, gingen sie durch eine Wüste, wo ihnen langsam die Lebensmittelvorräte ausgingen. Und da kamen sie zu Mose und sagten, ja, wir wollen zu essen haben. In Ägypten gab es immer genug zu essen. Sie beschwerten sich bei ihm. Und Mose sagte ihnen, ihr werdet heute die Herrlichkeit Gottes sehen und er wird euch mit Essen versorgen. Und ganz spannend ist, dass hier steht, denn wer sind wir schon, dass ihr euch über uns beschwert? Damit lehnt ihr euch nicht gegen uns auf, sondern gegen den Herrn. Also die Freunde widersprechen nicht mir, wenn sie sagen, Gott soll sich beweisen, sondern sie lehnen sich offen gegen Gott auf und diese Auflehnung ist Sünde. Ja, dieses Beschweren, dieses Murren kommt auch vor nun in dem Text bei Johannes 6, auf das ich danach noch eingehen werde. Aber wir können festhalten, dass sowohl das Brot, das bei Mose vom Himmel kam, wie auch bei den Speisungswunder von den 5000ern, dass das Brot war, das zwar gesättigt hat, aber die Menschen wieder hungrig wurden. Jesus wird dann im Vers 49 sagen, eure Vorfahren aßen das Manna in der Wüste und sind trotzdem gestorben. Offensichtlich gibt es die tiefere geistliche Bedeutung hinter diesen Wundern. Also antwortet Jesus und versucht es ihnen zu erklären. Amen, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der Welt das Leben gibt. Darauf sagten die Juden, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Aber ich habe euch bereits gesagt, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Um es nochmals aufzugreifen mit den Beweisen, Jesus sagt, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, glaubt ihr mir nicht. Und sowohl bei Mose war es der Fall, sie haben gesehen, wie das Brot vom Himmel kommt. Und Mose gab ihnen den Auftrag, nicht mehr einzusammeln, als sie brauchen, und nichts davon übrig zu lassen. Und die Israeliten hielten sich nicht daran damals. Und immer wieder hielten sie sich nicht an, was Mose sagte, was Gott ihnen aufgetragen hatte, und lehnten sich gegen Gott auf. Genauso machten es die Juden in diesem Gespräch mehrmals, immer wieder. Sie wollten einfach nicht glauben. Und auch heutzutage gibt es Menschen, die lehnen sich immer weiter auf und wollen nicht glauben, dass Jesus der ist, der er ist. Und obwohl sie Taten und Wunder sehen, glauben sie nicht. Wir lesen in der Bibel von so vielen Wundern. Und in den letzten 2000 Jahren Geschichte von der Kirche lesen wir auch von vielen Wundern. Und auch heutzutage erleben wir viele Wunder. Und auch ich habe schon einige erlebt. Aber so viele Menschen wollen nicht glauben. Ja? Genau das wirft Jesus ihnen nach vor. Aber was eigentlich diese Wunder bewirken ja sollen, ist ja gerade, dass wir dann den suchen wollen, der eben diese Wunder vollbracht hat. Und das ist Jesus. Und die Juden sagten, ja, wir wollen dieses Brot, gib uns immer dieses Brot. Und sie suchten dieses Brot, weil sie dachten, ja, es macht uns satt. Aber sie waren nicht bereit, das wirkliche Brot zu suchen und zu glauben. Die einzige Aufforderung, die Jesus gab, ihr sollt dem glauben, den der Vater sandt. Also, die Juden murrten, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Sie sagten, wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Er ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wie kann er behaupten, ich komme vom Himmel? Also, irgendwo war diese Blockade. Ich denke, es war ihr Verstand. Sie konnten nicht begreifen, dass ein Mensch, der einen Vater und eine Mutter hat, wirklich Gottes Gesandter sein kann. Und wie vielen Menschen geht es heute so, dass der Verstand eine Blockade im Glauben ist? Ja, vielleicht hat Gott früher geheilt oder große Wunder getan, aber in der Zeit der Wissenschaft wirkt wirklich Gott noch. Vielleicht sind es aber auch noch weitere Dinge, die Menschen hindern zu glauben. Enttäuschungen, Verletzungen, Angst und ganz viele weitere Sachen, die hinzukommen. Aber was wir hier sehen, ist, dass Jesus dann nicht sagt, okay, ihr wollt auch euren Verstand vertrauen, viel Spaß. Nein, er hakt nach. Er will versuchen, die Menschen dazu zu bringen, ihm zu glauben. Und ich denke, das passiert auch heutzutage noch. Also Jesus spricht weiter. Was murrt ihr? Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Eure Vorfahren aßen das Manna in der Wüste und sind trotzdem gestorben. Hier aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Leib. Ich gebe ihn hin, damit die Menschen zum Leben gelangen können. Wie bereits erklärt, die Menschen, die damals bei Mose das Manna aßen, die wurden satt, aber sie sind gestorben. Sie wurden satt und wurden wieder hungrig. Jesus sagt ganz deutlich, es ist ein anderes Brot, das ich euch geben werde. Und auch im Alten Testament gab es noch weitere Wunder, wo Menschen auferstanden sind, wo sie wieder lebendig wurden und auch diese starben. Also Jesus sprach offensichtlich nicht von dem Tod dieser Welt, sondern von einem ewigen Leben bei Gott. Also, Jesus kündigt den Israeliten dieses Brot an, das den Tod überwältigt und zu diesem Leben führt. Und in Vers 35 spricht er darüber, dass es ein Brot ist, das sättigt und schlussendlich, wer zu ihm kommt, der Durst gestillt wird. Doch was ist dieser Hunger, den wir haben, diesen Durst, der gestillt werden muss? Was ist dieses wirkliche Brot, das Jesus verspricht? Nun kommen wir zu der Antwort. Und zwar, ich versuche es ein bisschen mit einer Gegenfrage zu beantworten. Worauf freuen wir uns im Himmel? Worauf hoffen wir im Himmel? Ich habe ein paar Dinge zusammengetragen, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und zwar ist es auf die Gemeinschaft mit Gott für immer. Ich freue mich sehr darauf, in einer Gemeinschaft leben zu dürfen im Himmel, wo es nicht mehr zu selbstsüchtigen und boshaften Vorfällen kommt und beziehungsweise wir auch nicht aus diesen Motiven zusammenkommen. Nicht zusammenkommen aus dem Motiv, dass ich dann schlussendlich vielleicht ein besseres Netzwerk habe für meine Berufswelt oder um irgendwie meine Bedürfnisse zu befriedigen, indem ich dann zusammenkomme und noch ein Bier trinke mit den Leuten. Nein, auf Eine Gemeinschaft, die auf Liebe beruht und schlussendlich in Ausrichtung auf Gott. Dann, ich freue mich sehr, dass dort kein Tod mehr sein wird, eben dieses ewige Leben, von dem Jesus spricht. Ich freue mich drauf, auf einen Ort, wo weder Tränen noch Leid sein werden. Und ich freue mich, die Ankündigung, dass aus allen Völkern der Welt Menschen vor Gott stehen. Auf dies, das freue ich mich wirklich zu sehen. Ich kann es kaum erwarten. Und es ist nicht einfach ein Brot, das Jesus uns gibt, diese geistliche Bedeutung, ihr müsst darauf warten, bis ihr sterbt, dass das endlich der Fall ist. Wir dürfen es jetzt bereits erleben, dass jeder, der zu Jesus kommt und von ihm isst und trinkt, erleben darf, wie der Durst und Hunger gestillt wird. Wir können sagen, dass wir durch Jesus, wenn wir auf ihn vertrauen, jetzt bereits eine persönliche Beziehung zu Gott haben dürfen. Und wir auch hier als Kirche diese Gemeinschaft bereits repräsentieren dürfen, was irgendeinmal im Himmel sein wird. Natürlich mit allen Fehlern, die wir Menschen noch haben, aber es repräsentiert es bereits hier auf der Erde. Und ich muss keine Angst haben vor dem Tod, sondern ich weiß, dass Jesus als Erster den Tod überwunden hat und ich das auch tun werde. Und zwar jeder von uns, der seine Hoffnung und Vertrauen auf Jesus setzt. Und natürlich gibt es noch Tränen und es gibt noch Leid auf dieser Welt, aber wir haben einen Tröster und Helfer im Heiligen Geist, der uns stärkt. Und wir haben einen Auftrag, in alle Völker zu gehen. Und ich freue mich, dass eigentlich das Gelingen dieses Auftrages auch schon gesagt wird und dass wir wissen dürfen, dass dann auch Jesus wiederkommt. Ja, seit 2000 Jahren erleben wir, dass genau diese Hoffnungen auf den Himmel bereits auf dieser Erde sich ereignen. Seit 2000 Jahren erleben wir, dass Jesus die Wahrheit spricht, wenn er sagt, ich bin der, der diesen Hunger und Durst stillt. Wir lesen weiter. Wer mein Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Jesus sagt noch einmal, dass er dieses geistliche Brot ist, sein Leib dieses geistliche Brot ist, welches wir brauchen, und sein Blut den Durst stillt, dieser geistliche Wein. Und das war dann den Juden zu viel. Im Vers 66 steht dann, dass die Jünger, beziehungsweise sie waren dort noch Jünger, so wütend waren und sagten, das ist so eine harte Rede von Jesus, das können wir nicht, wir gehen. Aber nicht alle sind gegangen. Einer von ihnen war Simon Petrus, der gesagt hatte, deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. Petrus verstand, dass Jesus dieser Gesandte Gottes ist und dass seine Worte das ewige Leben bringen. Und er verstand auch, dass er glauben muss. Er sagte, wir glauben. Er sprach für sich und auch die 11 weiteren, die dort geblieben sind. Und auch heutzutage ist es noch so. Es gibt Menschen, die ertragen es nicht, wenn sie hören, ihr müsst Jesus vertrauen, ihr müsst nur Jesus glauben, das ist alles, was du tun kannst. Und sie wollen es nicht. Und dennoch gibt es auch heute noch Menschen, die sagen, das will ich. Und wir wissen, wer nun eben dieser geistliche Wein trinkt, welcher das Blut von Jesus ist und das geistliche Brot ist, welches sein Leib ist. Dann werden wir diese Gemeinschaft mit Jesus haben. Das ist so. Und ein Jahr später erfuhren die Jünger, wie das dann auch aussieht. Ich glaube nicht, dass Simon Petrus dann auf Jesus zuging und auf seinem Arm eingebissen hat oder es auf seinem Finger rumkaute. Nein, Jesus hat dieses Abendmahl eingesetzt, wo genau das symbolisieren soll. Wir lesen den Text zusammen von der Abendmahleinsetzung. Er steht in Lukas. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch der Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Hier haben wir das Durst- und Hungerstillende. Und ich habe es nochmals mitgebracht, wie das Abendmahl den Durst stillt und den Hunger stillt, eben bezogen auf die Hoffnung, auf was wir im Himmel erleben werden. Im Abendmahl richten wir uns auf Jesus aus und drücken das Vertrauen auf ihn aus. Und wir haben diese Gemeinschaft mit Gott. Und weil wir es auch gemeinsam nehmen, hier in der Gemeinschaft, haben wir auch diese Gemeinschaft, die nicht auf selbstsüchtigen Motiven beruht, sondern eine Gemeinschaft, die auf Jesus schaut. Ja, mit dem Abendmahl bekennen wir unseren Glauben, wir bekennen auch gegen außen, dass wir auf Jesus vertrauen. Und somit bekennen wir auch schlussendlich diesen Auftrag, zu allen Völkern den Menschen zu gehen und es zu bezeugen. Ja, wir finden im Abendmahl Trost, wir finden Heilung im Abendmahl, wir finden Hoffnung. Und schlussendlich auch, wir bezeugen damit, dass Jesus nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist und dass wir das auch tun werden. Und noch viel, viel mehr beinhaltet das Abendmahl, aber ich habe mich mal auf diese Punkte beschränkt. Und darum wollen wir zusammen das Abendmahl heute Morgen nehmen, im Wissen, Jesus ist der, der das Leben schenkt. Und jeder, der sein Vertrauen auf Jesus setzen will, ist herzlich dazu eingeladen, dieses Abendmahl zu nehmen. Den Traubensaft und das Brot. Es wird hier vorne sein und von Gary ausgegeben werden. Doch bevor wir das Abendmahl nehmen, will ich noch beten. Jesus, wir danken dir viel, viel mal dafür, dass du eben dein Leib und dein Blut für uns vergossen hast, damit wir davon essen und trinken dürfen, im symbolischen Sinn, und schlussendlich durch das auch das Vertrauen auf dich gewinnen dürfen, dass du uns ewiges Leben schenkst. Aber nicht nur ewiges Leben, sondern auch Hoffnung für das Leben jetzt. Dass du uns tröstest und auferbaust, dass du uns als Gemeinschaft stärker zusammenführst und schlussendlich auch ausrichtest auf den Auftrag, dass alle Menschen zum Glauben finden dürfen. Aus allen Völkern werden Menschen vor dir stehen. Wir freuen uns darauf. Und dass wir das Abendmahl nun gemeinsam einnehmen, dass wir wirklich deine Auferbauung erleben dürfen. Segne du uns heute Morgen. Danke, bist du das Brot, das Leben schenkt. Amen.